herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Großer Jubel, riesen Partystimmung gestern wie hier beim Public Viewing in Hamburg. Alle begeistert, Deutschland hat wieder gewonnen, ist im Achtelfinale und so langsam macht sich das Gefühl breit, es könnte ein zweites Sommermärchen geben. Schön wär's ja. Und damit guten Abend und apropos Sommer, ab heute ist endlich Sommer, zumindest kalendarisch. Doch was heißt das? Wie wird das Wetter? Wenn es eine weiß, dann Sie, ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Hi.
Und so Sommerstimmung, Sommermärchenstimmung, bist du schon drin?
Ja, völlig. Also in dem Sommermärchen noch nicht. Das war ja die letzten Tage nicht wirklich wettertechnisch in meinem Herzen verankert. Aber was Fußball angeht, absolut. Ich habe gestern alle Spiele geguckt. Bisher habe ich fast jedes Spiel geguckt.
Das heißt alle Spiele, nicht nur, wenn die Deutschen spielen,
nein,
sondern du guckst durch quasi.
Ja, die Schotten haben gestern in Köln gespielt und die habe ich den ganzen Tag im Zug schon gehabt. 300 Männer mit Röcken mit mir im Zug. Tolles Erlebnis, sehr sexy. Dann dachte ich, ja, muss ich auch abends gucken, wie die spielen. Und lange in der Schweiz gelebt, also doch. So ein bisschen.
Aber du hältst natürlich trotzdem unseren Jungs den Daumen. Ist ja Wahnsinn, was sie gerade abliefern.
Ja.
Hast du auch so das Gefühl, es könnte klappen?
Ja, natürlich. Und ab nächste Woche ist der Sommer da. Also es passt jetzt alles.
Also von daher Sommermärchen nicht nur kalendarisch, sondern auch fußballerisch. Das wäre schön. Ich würde mich freuen. Sehr süß, aber sehr beunruhigend, was wir zu Beginn des Nachrichtenblocks gehört haben, dass sich weltweit unglaublich viele Menschen Sorgen machen ums Klima. Berechtigt, Claudia?
Ja, völlig. Mhm. Wir machen uns noch viel zu wenig Sorgen.
Ja, Sorgen sind, glaube ich, da, aber auch die Befürchtung, das hat man ja auch gerade gehört, dass die Regierungen zu wenig machen. Also 3/4 der Menschen weltweit denken, ihre Regierung könnten und müssten mehr machen.
Ja.
Auch dein Gefühl?
Ja, völlig.
Was könnten die denn machen?
Schneller sein, schneller Dinge umsetzen oder überlegen. Also es sind ja die zwei Bereiche. Einmal verhindern, dass es schlimmer wird. Wo können wir CO2 einsparen? Das andere ist aber, die Auswirkungen bekommen wir eh schon zu spüren. Sich darauf schneller einzustellen. Wenn man bei einer Flutkatastrophe wie im Süden Deutschlands sagt, das kam mir jetzt völlig unerwartet, dann ist das etwas kurzsichtig, weil das war klar, dass sowas passieren kann und passieren wird. Nur eben nicht wo. Das heißt, da jetzt schon Maßnahmen ergreifen und jetzt schon handeln oder Vorsorge beispielsweise betreiben.
Also das heißt, wir sind eigentlich immer noch zu naiv, weil alle Fakten liegen ja auf dem Tisch. Man wundert sich ja manchmal, dass die so ignoriert werden. Und die Frage ist, ist jetzt überhaupt noch genug Zeit?
Na, ich glaube, ich würde es nicht naiv nennen, sondern wir glauben, uns wird es schon nicht treffen. Ja, das trifft irgendwen anders. In einem anderen Bundesland, in einer anderen Stadt, in einer anderen Region. Und wenn es mich trifft, dann höchstens einmal in 100 Jahren. Das ist aber heute nicht mehr so. Ja, also solche großen Fluten oder so, wie wir es im Ahrtal hatten, das kann alle 20, alle 30 Jahre passieren. Das heißt, da muss ich mich drauf einstellen jetzt schon. Deswegen nicht naiv. Es heißt ja auch für uns dann, uns oder unser Leben zu verändern. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auf Wohlstand zu verzichten oder in die Gänge zu kommen. Also dieses einfach mal machen, fällt uns schon schwer. Der Mensch ist ja so eine träge Masse. Und ich glaube, das ist es eher, statt Naivität eher so, ach komm, warten wir mal, was die anderen machen. Dann muss ich ja erstmal nicht. Oder eben da in diesem Fall auch zu schreien, das muss die Regierung jetzt, da muss sie Regeln haben. Nee, im Grunde muss es jeder für sich jetzt selbst schon tun. Weil was passieren wird oder was wir zu tun haben, das wissen wir ja mehr oder weniger.
Merkst du, dass du schon ein bisschen umgestellt hast, dein Leben?
Ja, auf jeden Fall.
Was machst du?
Also innerdeutsch fliege ich gar nicht mehr. Ich versuche überall, wo es geht, CO2 zu sparen. Fahrgemeinschaften sehr viel, Bahn fahren, was halt auch manchmal nicht ganz so lustig ist. Aber es ist relativ ohne Alternative, überall zu gucken, wo ist eigentlich mein Fußabdruck. Ob das Plastik einsparen ist, ob das Rohstoffe, die quasi in alten Handys sind, wieder zurückzuführen, in ganz vielen Bereichen. Und natürlich mich darauf einzustellen. Ich wohne selber in einer Senke. Wenn es da 40, 50 Liter regnet, dann stehen die Sandsäcke draußen, weil das Wasser sonst reinfließt.
Das heißt, du überlegst, umzuziehen, zu uns in Norden zum Beispiel.
Das wäre natürlich eine ganz tolle, ja, also Hamburg ist so fantastisch.
Oder?
Auf jeden Fall. Aber ich hätte früher nie Sandsäcke hingestellt. Ja. Ich hätte gedacht, na ja, gut, passiert vielleicht mal. Jetzt ist es aber schon zweimal passiert. Und dann überlegst du, gut, wie kann man jetzt das Kanalisationssystem, da kannst du ja selber nicht viel machen. Wie kann ich das so sauber halten, dass da auf jeden Fall kein Rückstau ist? Wo kann man vielleicht noch eine Barriere, weil es eben eine Senke ist, oben bauen? Klar, machst du dir darüber Gedanken?
Also wir machen uns Gedanken, aber wir müssen auch was tun. Jeder kann schon direkt heute anfangen. Das Wetter hat sich in den letzten Monaten ja oftmals von den unterschiedlichsten Seiten gezeigt, auch von den ganz fiesen, da reden wir gleich drüber. Aber erstmal stellen wir dich vor, Claudia Kleinert hier bei uns, ARD-Wetterexpertin.
Die Sonne geht auf, endlich. Und sie überbringt uns die frohe Kunde. Claudia Kleinert.
Claudia Kleinert.
Claudia, wie sind die Aussichten?
Es bleibt wechselhaft die nächsten Tage. Man kann morgen sogar bei Sonnenschein Ostereier suchen gehen. Am Abend gibt es dann doch eher wieder Fußballguckwetter.
Seit 25 Jahren präsentiert sie den Wetterbericht im Ersten. Schon während des BWL-Studiums verdient sie sich Geld beim Fernsehen dazu. Ein Naturtalent von Anfang an.
Claudia Kleinert im WDR-Wetterstudio in Bochum. Wie kann man das denn lösen?
Tja, das wüsste ich auch gerne. Das Wetter weiß nämlich im Moment nicht ganz wirklich, was es will.
In den letzten Wochen moderierte sie bis zu 17 Sendungen am Tag. Zum Glück bringt die Wetterexpertin wirklich nichts aus der Ruhe.
Sturmwarnung, es muss mit starkem Dauerregen und Hagel gerechnet werden.
Auch bei Sturm und Regen, sie hat die Sonne immer im Herzen. Claudia Kleinert.
Wir mussten beide gerade lachen, als wir diesen langen Zopf gesehen haben. Das war ja wie die Lorelei.
Ich hatte Haare bis zum Hintern.
Wahnsinn.
Irre, ne?
Und im Fernsehen. Ich dachte, das kann mich gar nicht so erinnern. Und immer zusammen? Oder hast du dir da auch mal Walla-Walla-Mähne?
Ich hatte die offen, aber immer ganz hinten. Also das so, man sah sie nicht, ich musste mich ja drehen. Und dann sah man vielleicht annähernd. Aber ich hatte extremst lange Haare.
Und es ist immer wieder spannend, die alten Bilder zu sehen. Ne?
Oder?
Aber ich finde nicht, dass du dich so doll verändert hast, wenn ich das mal sagen darf. Nein,
danke,
wirklich,
danke,
wirklich
du,
großes Kompliment. Ja, danke schön, großes Kompliment.
Aber man ist ja schon überrascht, wenn man sich sieht. Und lustig, dass ich wirklich gerade dachte, Mann, du erzählst immer noch das Gleiche wie vor 20 Jahren.
Ja, aber es ist doch immer noch spannend, sonst würdest du es nicht machen, denke ich, oder?
Das
und das Wetter ist ja auch immer anders.
Na, und es wird ja auch immer spannender. Also das heißt, vor 20 Jahren hatte ich einmal im Jahr irgendwie etwas, was besonders war, was ein Rekord war, worüber man berichten sollte, musste. Das ist jetzt fast jede Woche. Mhm. Das ist extrem anstrengender geworden. Mhm. Aber das Thema ist natürlich nicht mehr nur dieses Wohlfühl, kann ich morgen ins Schwimmbad oder nicht, sondern was kommt auf mich zu, wenn, keine Ahnung, es wahnsinnig heiß wird und das jetzt vielleicht über 10 Tage, wenn es extrem viel regnet. Deswegen, es wird immer spannender und es wird auch immer sagen wir mal, wichtiger für die Menschen.
Ja, es ist ja auch fast ein Politikum geworden, weil wir sehen ja, welche Auswirkungen Wetter mittlerweile haben kann. War das früher oder haben wir es nur vergessen, wirklich so anders?
Es war anders, ganz echt. Also eben, klar gab es auch mal eine Oderflut oder es gab mal eine 5B-Wetterlage, also ein Tief, das um die Alpen rum dann ein riesiges Elbehochwasser verursacht hat. Das war aber einmal in 50 oder in 100 Jahren. Dass es solche Dinge jetzt häufiger gibt und die einfach viel mehr Regen noch bringen, als das früher der Fall war. Dass es deutlich heißer ist, die Hitzewellen, mit denen wir in Europa zu kämpfen haben, mit denen wir aber auch letztes Jahr in Deutschland und so zu kämpfen hatten. Das wird häufiger.
5B-Wetterlage hast du gerade gesagt. Was heißt das?
Das ist so eine Bezeichnung für ein Tief, das im Mittelmeerraum entsteht und das dann so über Italien, die Adria, um die Alpen rumwandert und irgendwann in Deutschland landet. Das kann manchmal eher Brandenburg sein, Sachsen. In diesem Fall, also jetzt vor 2 Wochen, war es eben eher Baden-Württemberg, Bayern.
Also und die heftigen Regen und Überschwemmungen.
Diese Extremen mit 200 Liter und
über die Ufer drin sind,
Bilder haben wir, glaube ich, alle noch im Kopf, wie heftig das dort war. Und es wird einfach so genannt, weil dieses Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer viel Möglichkeit hat, sich über der Adria voll Wasser zu saugen. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Je wärmer die Adria ist, desto mehr Wasser gibt sie ab, desto mehr verdunstet. Und dann saugen sich die wie so ein Schwamm voll und ziehen dann quasi um die Alpen, bleiben an den Alpen hängen, stauen sich und dann regnet es halt ohne Ende und zwar Mengen, dass ich selber davor saß und dachte so, bitte nicht, das ist der Wahnsinn.
Hier zeigen wir auch noch mal gerade, was du erklärt hast, diese 5B-Wetterlage, ne, wo eben das Wetter vom Mittelmeerraum dann kommt und abregnet und dann diese heftigen Regenfälle in wie jetzt Süddeutschland verursacht. Ich weiß nicht, ob wir die Bilder auch noch haben, liebe Kollegen, könnten wir die noch mal zeigen, aber ich glaube, wir haben sie auch sonst alle noch im Kopf. Dieses extreme, ja, guck mal, hier ist es.
Wahnsinn.
Ich meine, als du das so gesehen hast, hast du gedacht, Mensch, wir haben doch vorher gewarnt, wir haben doch was gesagt, oder?
Das war klar. Also da kannst du ja vorwarnen und trotzdem weißt du, dass das passieren wird, weil da kann ja jetzt keiner einen Damm noch höher machen, noch höher bauen oder Deiche noch mehr verstärken. Und es sind ja auch Regionen an der Donau. Ich habe am Rhein gewohnt in Köln früher. Da ist es klar, dass es auch mal Hochwasser gibt. Dass es aber solche Wassermassen gibt und nicht nur an den großen Flüssen, die waren ja überhaupt nicht das Thema, sondern das waren Bilder von ich glaube, von der Donau war das auch eins. Ja. Schlimm, noch viel schlimmer waren die kleinen Flüsse. Diese ganz kleinen, die wirklich innerhalb von Stunden auf einmal so viel Wasser führen, dass dieses Wasser irgendwo hin muss, sind ja dann oft auch versiegelte Flächen drumherum oder sie sind begradigt. Und dann sind ganze Dörfer, kleinere Dörfer komplett überflutet, erste Etagen komplett überflutet. Also ich bin Gott froh, dass nicht mehr passiert ist, dass nicht mehr Menschen zu Schaden gekommen sind. Beim A-Hochwasser hat man das ja gemerkt. Die Menschen sind dann runter noch in die Keller gegangen, wollten die Sachen rausholen. Es geht gar nicht. Und das ist natürlich das, wovor wir dann auch immer waren und sagen, das kann genau passieren. Wir können nicht jeden einzelnen kleinen Fluss nennen, aber für diese Regionen dann insgesamt.
Du hast gerade Süddeutschland genannt, auch das Ahrtal, klar, haben wir auch noch in Erinnerung. Und gerade auch in den letzten Monaten gab es ja auch bei uns hier im Norden schlimme Unwetter. Ja. Also im Oktober zum Beispiel die Sturmflut an der Ostsee, wahnsinnige verheerende Verwüstungen. Und teilweise sieht man heute noch die Folgen, Britta Kunft erinnert.
Sturm an der Ostsee im Oktober 2023. Die Wellen schlagen mit voller Wucht auf die Küste. Die Häfen trifft es hart, wie hier in Kiel-Schilksee. 40 Boote sinken.
Die haben sich losgerissen. Es war ein Gefühl der Ohnmacht, Machtlosigkeit mit unserem ganzen Team. Wir haben versucht, hier in der Nacht noch irgendwas zu retten, mussten dann aber realisieren, dass gegen die Naturgewalten wirklich kein Kraut gewachsen war.
Der nächste Morgen ein Bild der Zerstörung. Wie an vielen anderen Orten an der Schlei- und Ostseeküste. Die Dynamik von Meereswellen ist mittlerweile gut erforscht. Professor Christian Winter ist Küstengeologe an der Uni Kiel. Der weltweite Meeresspiegel steigt gerade mehr als doppelt so schnell wie im vergangenen Jahrhundert. Das hat Folgen.
Unter normalen Verhältnissen brechen die Wellen bei einer bestimmten Wassertiefe vor der Küste und schlagen dann auf die Küste auf. Wenn der Meeresspiegel steigt, dann verschiebt sich ja diese Wassertiefe Richtung Land und die Wellen brechen später. Das heißt, mehr Energie kommt an Land, die Wellen wirken stärker.
Der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-6 misst den Meeresspiegelanstieg millimetergenau. Forschende werten die Daten aus und stellen Prognosen an. Bleibt der Klimawandel ungebremst, steigt der Pegel bis zum Ende des Jahrhunderts um einen Meter. Woher kommt das viele Wasser? Von den Gletschern auf Grönland und der Antarktis. Das Eis schmilzt. Im Ostseeraum kommt noch eine geologische Besonderheit hinzu. Weil vor tausenden Jahren auf Skandinavien riesige Eismassen abschmolzen, heben sich die Landmassen bis heute an. Ein Prozess in Superzeitlupe. Mit Folgen für die andere Ostseeseite. Man kann sich das vorstellen wie eine riesige Wippe.
Dass sich das Skandinavien, dort wo die großen Eismassen waren, hebt und die Randbereiche wiederum senken. Also für die norddeutschen Küsten bedeutet das vielleicht so im Rahmen von einem Millimeter pro Jahr.
Im Jahr 1872 lag die Ostseeküste noch ca. 14 cm höher. Ein Sturm drückte das Wasser erst nach Norden und ein Orkan schob es dann auf das Land zurück. 271 Menschen starben. Jetzt kommen ständig Emissionen durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas in die Atmosphäre. Satelliten messen enorme Mengen, die zur Erderwärmung und steigenden Meeresspiegeln führen.
Wir dürfen nicht auf so einen absoluten Schutzgedanken kommen. Also, dass es irgendein Bauwerk gibt, was uns auf jeden Fall schützen wird. Das ist nämlich auch das Extremereignis, was auch größer sein kann, stärker sein kann als eine Küstenzone.
2 Millionen Euro Schaden, allein im Hafen von Kiel-Schilksee. Die Löcher in der Mole, die müssen sie noch stopfen.
Wir machen weiter, bis es nicht mehr geht. Und über den Rest, muss ich ehrlich sagen, möchte ich mir gar keine Gedanken machen. Ich habe kleine Kinder, die sollen auch noch leben. Und insofern, glaube ich, muss dann der Fokus sein, eben halt auch dem Klimawandel entgegenzutreten.
Denn das ist wohl der langfristig beste Küstenschutz.
Wahnsinn, oder diese Verwüstung. Ja. In Marsholm an der Schlei, da sah es auch so aus. Es ist unfassbar, wie die Boote dort wirklich unter Wasser gedruckt worden sind, rausgehoben worden sind. Wenn man sowas sieht, wie geht's dir dann? Also denkst du dann, oh mein Gott, vielleicht hätte man anders vorher berichten müssen, dass die sich noch besser hätten vorbereiten können? Oder kann man das gar nicht.
Das kann man gar nicht. Mhm. Also dann, das Erste, was mir in den Sinn kam, war, mein Gott, hat die Natur eine Gewalt. Mhm. Ja, also das sind ja Wellen und der Forscher meinte ja auch eben, man kann keine Schutzwelle bauen, dass das irgendwann mal verhindert wird. Und natürlich besiedeln wir auch schöne Küsten mit Booten, indem wir dort bauen, indem wir dort sind und so. Das, da kannst du warnen, so viel wie du möchtest. Du kannst warnen, kannst sagen, so und so schlimm wird es wahrscheinlich, dass Menschen ihr Hab und Gut, soweit es denn geht, und sich selber vor allen Dingen in Sicherheit bringen. Aber dass keine Schäden mehr entstehen. Der Klimawandel wird uns so viel kosten und kostet uns jetzt im Moment schon so viel, dass es deutlich preiswerter ist, also wirklich preiswerter sein Preis wert, wenn wir was dagegen tun und jetzt schon Schutzmaßnahmen ergreifen. Das ist dann eher, wo ich so denke, boah, die Natur ist, das fasziniert mich ja auch am Wetter so.
Das heißt, wir müssten eigentlich, was du vorhin auch gesagt hast, langsam aufwachen und wirklich Maßnahmen ergreifen, um das Wetter können wir nicht mehr verhindern, so scheint es, wenn ich dich richtig verstehe. Wir können uns nur anders darauf vorbereiten, nicht so nah an den Küsten bauen.
Ja, oder uns zumindest schützen, genau. Mhm. Das ist halt, klar sind es schöne Gegenden. Wir sind ein dicht besiedeltes Land, zumindest in den meisten Regionen. Und da wohnen die Menschen natürlich da, wo es schön ist. Aber das sind halt auch kleine Flüsse, die malerisch sind, wenn die Sonne scheint und es nett ist, aber eben überhaupt nicht mehr, wenn Sturzfluten von oben runterkommen.
Wenn solche Extremsituationen beim Wetter passieren, was bedeutet das dann für dich, für euch in eurem Wetterstudio?
Zum Teil 7, 8 Sondersendungen am Tag. Wir machen ja 10 Sendungen, also mit den ganzen öffentlich-rechtlichen Anstalten, also für Baden-Württemberg, für NDR und so weiter. Das sind schon mal 10 Sendungen. Ja. Tagesthemen, Wetter vor 8. Da habe ich dann zum Teil noch mal 6, 7 Sendungen mehr. Das ist dann so, dass der Kollege, der Meteorologe und ich, wir sitzen dann abends da und wissen nicht mehr, wie wir heißen. Haben wahrscheinlich den ganzen Tag auch noch nichts gegessen. Ich bin von einem Studio ins nächste gerast. Das ist extremst anstrengend. Und ich habe früher wahnsinnig gerne im Sommer gearbeitet. Ja. Weißt du, da hattest du auch mal so 2, 3 Wochen ein Hochdruckgebiet, so 2003. Das war ja das erste Mal, wo so ein Hoch sehr lange blieb. Ich konnte morgens ins Schwimmbad gehen. Ich fange ja meistens um 14 Uhr an zu arbeiten, aber dann bis 24 Uhr. Und es war fantastisch. Das schaffst du heute. Bei uns schafft es keiner mehr als 5, 6 Tage am Stück. Weil immer irgendwas ist. Es ist entweder eine massive Trockenheit. Deswegen berichtet man dann in besonderer Art und Weise, zum Teil auch mit Sondersendungen. Oder es ist eben eine Überflutung oder es sind heftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial, wie sie ja auch jetzt im Moment wieder vorkommen und vorkommen können.
Ja, und früher ist mein Eindruck, wart ihr wirklich Wetterexperten, Wetterexpertin, jetzt seid ihr auch Klimaexperten oder Expertinnen, oder?
Nein, das gehört ja zusammen. Also das heißt, ich bin kein Klimaexperte, aber die Auswirkungen der Klimaveränderungen oder der Klimakrise, die merkst du jeden Tag beim Wetter. Das heißt, Klima ist das, was du über 30 Jahre, da vergleichst du Statistiken. Das war mal so, wie ist es denn heute? Beim Wetter guckst du, was ist heute? Und einmal 31 Grad im Mai ist nicht unbedingt Klimawandel. Aber eine Hitzewelle von jetzt 45 Grad am 10. Juni, 10. 11. Juni in Südeuropa, die es so früh noch nie gab, das ist eben Auswirkungen des Klimawandels, trotzdem Wetter.
Wenn du ins Studio kommst, 14 Uhr, wie du gesagt hast, liegen da deine Moderationen oder musst du mit dem Meteorologen die Daten dir holen und daraus dann Texte machen? Wie funktioniert das eigentlich bei dir?
Ich mache gar keine Texte. Also ich setze mich hin, ich gucke mir die Modelle mit ihm zusammen an, dann überlegen wir, was könnte denn für den Zuschauer morgen interessant sein? Also womit fange ich an? Ist es spannender, wie die Temperaturen sich nächste Woche entwickeln oder was passiert ist? Und dann überlegen wir uns Konzept für die Sendungen, dann gucken wir uns die Modelle an, was passiert denn jetzt wirklich? Dann schaue ich mir in der Regel das Radar an, Satellitenfilme und dann überlege ich mir, was sage ich dazu und dann gehe ich ins Studio und rede.
Das heißt, du schreibst dir auch nichts auf, nichts in den Prompter, sondern das ist spontan? Nee.
Prompter haben wir gar nicht, weil ich drehe mich ja auch immer und wieder nach vorne. Ja. Ich mache mir ein paar Notizen und teilweise kleben so riesige Zettel unter der Kamera, wenn ich irgendeine Zahl nicht vergessen soll. Heute 27,3 Grad in XY, dann schreibe ich mir das so groß unter die Kamera, damit ich es lesen kann. Aber Prompter, nee.
Ja, ich bewundere das, weil ich glaube, ich würde Zahlen vergessen oder auch Orte vergessen, die ich vielleicht in der Reihenfolge hätte vorher oder nachher
aber
sagen
was
wollen.
Das Schöne ist ja, es weiß ja keiner, was ich sagen will. Das heißt, wenn ich das dann vergessen habe und ich wollte es sagen, ärgere ich mich nachher. Ja. Aber in der Regel merkt es niemand. Und du musst dir vorstellen, ich habe ja zum Beispiel Wetter vor 8. Ja. Das ist dann 4 Minuten. Und 5 Minuten vor der Sendung bekomme ich aufs Ohr, kannst du auch 6 Minuten oder kannst du auch 2,5. Da müsste ich ja jetzt den Teleprompter super schnell laufen lassen, um schneller zu reden. Ja. Oder ganz langsam, wenn sich die Zeit kurzfristig ändert. Also kannst du bei uns gar nicht mit Teleprompter arbeiten.
Hast du heute schon für den NDR? Nee, du hast ja heute nicht gearbeitet. Du hast ja frei die ganze Woche. Aber wenn du jetzt für den NDR heute im Dienst gewesen wärst, was hättest du uns denn erzählt?
Ich hätte erzählt, dass es heute noch mal wunderbar sonnig, warm, trocken. Morgen aber eine Gewitterfront über uns hinwegzieht. Das heißt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein rüber bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Zum Teil kann es morgen im Laufe des Tages richtig auch kräftige Schauer und Gewitter geben, wieder mit Starkregen, mit Hagel und Sturmböen. Das zieht dann in einem Schwung durch. Dann bleiben Sonnabend noch so ein paar Schauer zurück. Die ziehen dann auch immer wieder von West nach Ost durch. 22, 23 Grad, also morgen und Samstag, Sonnabend. Sonntag schon zunehmend trocken, da lockert es auch auf. Und dann kommt ein Hochdruckgebiet, das kapselt sich so von den Azoren ab, zieht zu uns. Dann wird es wahrscheinlich ab Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch sonnig, 27, 28 Grad.
Also zumindest mal Anfang der Woche. Oder kannst
jetzt
du schon für den ganzen,
doch nicht
kannst du schon für
den ganzen
die ganze
Sommer.
Kommende
ganz
Woche?
So, nee.
Ja?
Okay. Das, also man weiß nicht, dieses Hoch scheint dann Richtung Skandinavien zu ziehen. Mhm. Und wenn so ein Hoch über Skandinavien liegt, dann bleibt das auch öfter mal etwas länger. Mhm. Aber ganz ehrlich, müsste ich die Glaskugel auspacken, kann kein Mensch sagen, gerade in den letzten Tagen und Wochen hat sich das Wetter und die Modelle auch so schnell geändert, dass dann doch wieder was kam, obwohl es eigentlich nach stabil aussah. Deswegen bis Mittwoch. Ob es bis Ende der Woche hält, ich habe keine Ahnung.
Du enttäuscht mich jetzt, denn meine App im Handy, ja, die sagt mir schon für 10 Tage, wie es wird.
Ich
du nur
weiß.
Für 6.
Lass uns doch bitte dann in 3 Tagen noch mal telefonieren. Und dann sagst du mir, inwiefern deine App erstens recht hatte, ja, und dann jeden Tag einen Bestandsbericht, ob sie recht hat. Das kann nicht funktionieren. Weißt du, warum Apps nicht funktionieren? Nee. Wir haben dann irgendwie 6, 7 Modelle. Mhm. Also Berechnungen, da fließen unterschiedliche Daten ein und unterschiedliche mathematische Modelle rechnen das Ganze nach vorne. Dann vergleichen wir, was davon ist denn wahrscheinlich. Wenn das Tief so weit südlich schon ist, dann ist das nicht 2 Tage später schon in Niedersachsen. Kann also nicht sein, kann nicht stimmen. Dann gucken wir uns zusammen an, welches Modell ist denn das, was am validesten ist. Der Meteorologe entscheidet das, da ist, also da hat er am meisten Ahnung von. Und dann gucken wir, aha, das ist am wahrscheinlichsten. Ich moderiere es dann entweder vorsichtig oder nicht vorsichtig. Also sicher, es wird sonnig bleiben oder ist noch nicht so ganz sicher, könnte. Deine App nimmt sich ein Modell, in der Regel das billigste, weil du zahlst ja wahrscheinlich auch nichts dafür. Ja. Dieses Modell wird dann gnadenlos für alle Stationen, die drin sind, nach vorne gerechnet. Mhm. Und ob sich da jetzt irgendwas ändert, wird dann erst morgen wieder mit drin sein. Aber die nächsten 12 Tage, also eine seriöse App würde immer sagen, eventuell und mit einer Wahrscheinlichkeit, dann hast du Symbol Sonne, Wolke, Regen. Was sagt ihr da? Dass das irgendwann am Tag mal 3 Tropfen regnet?
Da sind dann immer so 3 Tropfen dann.
Aber 3 ist mal süß. Was heißt das dann? Viel Regen,
also ich,
wenig
ich
Regen.
Ich gucke trotzdem ab und zu, wahrscheinlich, weil ich auch möchte, dass es gut wird. Und dann gucke ich, wird es auch tatsächlich gut. Guckst du denn trotzdem manchmal rein?
Auf Apps?
Nee, gar nicht. Okay. Ja, du hast, rufst dann deinen Meteorologen an und sagst, sag mal,
wir
wollen Sonntag.
Ich gucke mir die Modelle an, ja, und dann guck mir, oder ruf wirklich den Meteorologen an und sag, sag mal, wie wird's denn jetzt?
Wie oft fragen dich Freunde? Sag mal, kannst du mal sagen, wie wird's?
Oft. Also vor allen Dingen fragen mich viele Leute, wenn ich am Bahnsteig stehe, ja, oder so. Ach nee, Frau Kleiner, das ist ja schön, Sie mal zu sehen. Wie wird es denn nächste Woche? Wo ich dann sage, so, keine Ahnung, habe 3 Tage nicht gearbeitet. Ich bin nicht im Thema.
Ich denke wahrscheinlich, du hast es schon im Blut, so im Gefühl, wenn man das so lange macht. Aber was wirklich toll ist bei dir, Claudia, und auffällig, ich finde, du stehst immer wahnsinnig sturmerprobt, deine Frau. Egal, was passiert, ich habe das Gefühl, dich kann man nicht aus der Ruhe bringen. Und die Kollegen, ich glaube, vom SWR, haben es versucht, wirklich hart, in der Pierre im Show und gucken Sie selbst.
Hier sehen wir zum Beispiel ein Bild der aktuellen Lage. Ganz viele Tiefdruckgebiete, ein Hoch. Und Sie sehen richtig, der Herbst hat bekommen. Es ist total windig. Das wird die nächsten Tage so bleiben. Am besten morgen nicht ohne Schal aus dem Haus gehen.
Ab Donnerstag wird es dann ein bisschen ruhiger und vor allem auch wieder deutlich wärmer. Die Temperaturen klettern hier auf angenehme 23 Grad.
Und die sehen so aus. Vor allem im Süden des Landes lohnt es sich, diese letzten warmen Tage noch einmal zu nutzen. Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet Pierre. Das wird uns die nächsten Tage weiter beschäftigen. Zum Wochenende heißt es dann erstmal Trübsalblasen. Das Tiefdruckgebiet Pierre kommt mit großen Schritten auf uns zu und zieht dunkle Wolken und Gewitter mit sich. Das wird auch die kommenden Tage so bleiben. Auf den Regenmantel sollten Sie vorerst nicht setzen. Wenn Sie in Hamburg unterwegs sind, kann es durchaus. Es muss mit starkem Dauerregen und Hagel gerechnet werden. Sogar zu schneien beginnen. Lecker. Ja! Oh, super! Immer gerne! Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine angenehme Woche.
Super, Claudia, echt Wahnsinn. Einfach Sturm durchgeredet, Sturm erprobt, im wahrsten Sinne.
Nein, ich bin ja durch eine wirklich harte und super Schule gegangen.
Heißt?
Das, der Wetter- und Reisekanal machte ja damals in Düsseldorf auf. Das war so ein Spartensender. Von morgens um 6 bis 12 Uhr nur Wetter. Und die ersten zwei Stunden, 6 bis 8, halb 9, haben wir durchmoderiert. Und da sind wirklich, mir ist hinten die Wand umgefallen. Mir sind Leute durchs Bild gekrochen. Die Kamera fiel runter. Und dann, also das Kameragerät sackte so ab. Dann wurde es wieder hochgefahren. Dann musste ich so runtergehen und gucken. Hinter mir sind Sachen von der Wand gefallen. Also das hast du alles schon mal erlebt. Und wenn du das dann mal mitgemacht hast, dann schockt dich nachher nichts mehr. Das
offensichtlich.
Da waren noch nicht so wahnsinnig viele Zuschauer, aber das kannst du ja heute gar nicht mehr. Also niemand hätte, glaube ich, der unseren Job macht, eine Chance, so nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber zumindest so, dass keiner sagt, mein Gott, die kann man ja nicht von Sender lassen, sondern die sagen, ja, so okay, mach trotzdem weiter. Ne? Und ich saß da und lachte. Ich weiß nicht, dreimal ein Kollege, der hatte was vergessen, dann lief der wieder zurück, dann krabbelte der auf allen Vieren wieder zurück und ich sah nur so in der Kamera und ich sah, wie der da so krabbelt und wieder auf einmal vor Lachen zusammenbricht. Hätte ja erklären müssen, warum lacht die jetzt? Ja, sei ja keiner den Kollegen, der da rumkrabbelt, der dann doch noch was vergessen hat.
Ja, super. Also echt. Und dabei hast du ja eigentlich BWL studiert und wolltest auch was anderes werden, aber bist durch einen Zufall beim Fernsehen tatsächlich gelandet. Und wie gut, kann man nur sagen. Wie gut, dass du hier bist. Und so engagiert ist es auch schön, wie du nämlich das Wetter präsentierst. Und leidenschaftlich setzt du dich auch für andere Themen, die dir am Herzen liegen, ein. Und eins ist Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das ist ein Netzwerk und dem gehören bundesweit rund 4.400 Schulen mit mehr als 1 Million Schülerinnen und Schüler an, die sich alle engagieren, auch bei uns im Norden. Annette Ewen hat den Aktionstag einer Schule in Mecklenburg-Vorpommern begleitet.
Erstmal inspirieren lassen. Street Art, Graffiti, Kunst für mehr Vielfalt. Diesmal nicht auf der Straße, sondern im regionalen beruflichen Bildungszentrum in Waren. Einer Schule aus dem Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Heute ist Projekttag. Organisiert haben ihn ein Team von Sozialarbeiterinnen und Schülern.
In der Schule sind halt auch wirklich ganz viele verschiedene Leute und Eindrücke. Und das ist halt wichtig fürs Zusammenleben, dass man da ein bisschen aufeinander achtet. Und deswegen finde ich, dass man das halt auch ein bisschen immer darstellen und ansprechen muss.
Nicht nur teilnehmen, sondern mitgestalten, das war ihr wichtig.
Wenn man das selbst organisiert hat, dann weiß man auch, wofür man sich die ganze Mühe gegeben hat. Und dann hat man auch viel mehr Spaß daran, das dann nachher auch umzusetzen.
Ein Wunsch ihrer über 500 Mitschüler, ein Trommelworkshop. Außerdem gemeinsam internationale Gerichte kochen, eine Skulptur zu modellieren und Selbstverteidigung. Aber was hat das mit Rassismus und Courage zu tun?
Klar geht es um Rassismus, es geht auch um jede andere Form der Diskriminierung, um Mobbing, um Gewalt. Aber in das Courage-Thema kann man so viel hineininterpretieren. Und es geht ja auch ganz viel um das Thema Vielfalt. Und da sind dann so Sachen wie Trommeln, Selbstverteidigung und internationales Kochen mit inbegriffen.
Für die Schüler sind diese Themen auch außerhalb des Projekttages präsent.
Jeder Mensch ist halt theoretisch eigentlich gleich, egal wie er aussieht oder was er macht, egal der Religion und whatever.
Ausgrenzung ist halt echt scheiße. Es ist wichtig, dass die Leute alle so Vielfalt leben, also zusammenbleiben.
Ich würde selber auch nicht wollen, dass man so mit mir vielleicht umgeht. Und deswegen ist das schon sehr wichtig für mich.
Zurück zum Graffiti-Workshop. Die weißen Planen werden immer bunter. Sophies Motiv, eine Figur mit riesigem Kopf, anstelle des Gesichts das Wort Freedom, also Freiheit. Die Planen sollen am Ende in der Schule ausgestellt werden.
Ich habe jetzt mich für Freiheit so ein bisschen entschieden,
ja,
weil ich denke, es ist Vielfalt, wenn man sich halt auch ein bisschen frei ausleben kann. Also dass man halt die Chance hat, sich so darzustellen und auszuleben, wie man möchte. Dass man halt so auch ein paar Symbole mit drin hat, die genau das dann eigentlich verdeutlichen sollen.
Ja.
Noch schnell eine Erinnerung. Ob sie im kommenden Jahr den Projekttag wieder mitgestaltet, weiß Sophie noch nicht. Denn dann wird sie mitten in den Abi-Vorbereitungen stecken.
War ganz toll, wie viele Schülerinnen und Schüler so engagiert und mit dem Herzen dabei sind bei diesem Projekt. Ne? Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wieso engagierst du dich? für dieses Projekt?
Ich finde das ganz wichtig. Ich finde es gerade wichtig an Schulen. Ich meine, du hörst aus jeder Ecke jetzt gerade, was Social Media und sonst was angeht, dass Kinder sich gegenseitig mobben, gegenseitig bekämpfen oder gegeneinander sind. Und in Schulen hast du so viele verschiedene Nationalitäten, so viele verschiedene Charaktere. Das geht nur zusammen. Also es geht auch weltweit nur, wenn wir alle zusammen miteinander Dinge anpacken, uns verstehen und füreinander eben auch da sind. Und deswegen habe ich gesagt, ja, finde ich eine ganz tolle Idee. Wurde halt dieser Titel verliehen, der Else-Hirsch-Schule in Bochum. Und ganz tolle Lehrer. Das ganze Lehrerkollegium war einfach nur völlig knuddelig. Die haben mitgetanzt. Es gab Showprogramm mit einer fantastischen kurdischen Sängerin. Die Lehrer haben mitgetanzt, die Schüler haben mitgetanzt. Und die waren alle so begeistert bei diesem Thema dabei. Und Courage heißt Mut. Und ich glaube, das ist was in der heutigen Zeit extrem wichtig ist. Einfach mutig zu sein. Nicht immer nur rumjammern und meckern, sondern auch mutig zu sagen, okay, ich pack's an und tu's. Egal was und wenn es gegen Rassismus oder sonstige Dinge ist, im eigenen Umfeld vorzugehen.
Ja, man kann wahnsinnig viel tun. Ne? Man muss es nur machen und anfangen. Einfach mal anfangen, auch mit kleinen Schritten. Du setzt dich auch für andere soziale Projekte ein und bist Botschafterin der Lebenshilfe in Nordrhein-Westfalen. Was ist da der Hintergrund?
Es geht um Menschen mit Behinderungen, mit Herausforderungen körperlichen oder auch geistigen. Das ist schon da bin ich bestimmt seit 25 Jahren auch schon engagiert. Ich habe selber einen Bruder, der körperlich herausgefordert ist durch Spasmen, der also etwas schwieriger spricht. Oder wenn er spricht, versteht ihn nicht jeder direkt so einfach wie uns jetzt. Und er ist ein so lebensfroher, toller Mensch, der mit so viel Freude an Dinge herangeht, der mich oft aufbaut, wenn ich am Mäkeln bin oder über irgendwas nicht glücklich. Es ist etwas, wo ich glaube, es geht alles um Inklusion. Mhm. Ja, unabhängig, ob jemand was besser kann, schneller kann, ob er gut laufen kann, nicht gut laufen kann, im Rollstuhl sitzt oder nicht, eine dunklere Hautfarbe hat, eine andere Sprache spricht oder was auch immer. Das geht alles nur zusammen. Und ich bin halt schon als Kind damit aufgewachsen, dass es wichtig ist, dass man sich um die kümmert, die eben nicht so schnell oder nicht so weit können wie man selbst. Dass es für mich ganz klar war. Und damals war ein ganz fantastischer Mensch, der bei der Lebenshilfe mich gefragt hat, hätten Sie nicht Lust für uns mit einzusteigen und uns zu unterstützen und als Botschafterin aktiv zu sein. Ich war bei vielen Veranstaltungen gerade am Anfang mit dabei und es war mal so eine Lebensfreude bei einer Feier oder bei einer Party dort, dass ich gesagt habe, das tut mir eigentlich am besten, es ist eher für mich gut, das zu machen. Aber ich finde, es ist wichtig, und das ist ja die Aufgabe einer Botschafterin oder Patin, es nach draußen zu bringen. Zu sagen, Leute, beschäftigt euch doch einfach mal damit. Habt doch keine Scheu. Wir sind alle gleich. Ich kann nichts dafür, dass ich blond in Köln geboren und in Deutschland und groß geworden mit tollen Eltern bin. Da habe ich nichts für getan. Von daher ist es eben auch nicht... Es ist kein Verdienst, worauf ich stolz sein kann, sondern ich kann einfach nur glücklich sein und die, denen es nicht so gut geht, unterstützen. Und das tue ich, soweit es irgendwie geht.
Ich finde übrigens sehr schön, dass du gerade von herausgefordert gesprochen hast, dass dein Bruder herausgefordert ist und eben nicht das Wort Behinderung oder so nutzt, weil ich finde auch, das ist eine besondere Herausforderung. Ja? Und es klingt gleich auch viel besser, finde ich. Es brandmarkt nicht so, wie wenn man von Behinderung spricht, ne, sondern von Herausforderungen, die diese Menschen einfach tagtäglich meistern müssen. Und weil du gerade deine Eltern angesprochen hast, die sind ja leider sehr früh gestorben. Du warst 18, als deine Mutter verstarb, 28, als der Vater verstarb. Das hat bestimmt auch dazu geführt, dass du noch mal sehr viel enger mit deinem Bruder zusammengekommen bist, der ja, glaube ich, nur ein Jahr älter oder jünger ist. Jünger ist. Und du hast ja dann die Verantwortung wahrscheinlich übernehmen müssen, oder?
Ja, aber da war ja 28, da war er ja auch schon erwachsen. Aber klar war ich diejenige, die es organisiert hat und die sich darum gekümmert hat. Das war viel mehr mit 18, wenn du mit 18 deine Mutter verlierst, das ist so wie völlig rausgerissen werden. Du hattest eigentlich noch gar nicht die Zeit, gerade so kurz nach der Pubertät oder in der Pubertät, wo du gerade sowas brauchst, aber das Verhältnis auch nicht immer gut war. Und man dann auf einmal ein Mensch mehr oder weniger innerhalb von, ich glaube, 4 Monaten ist sie von völlig gesund zu total krank gestorben. Mein Vater mit 30, um den ich mich auch gekümmert habe, den ich auch eine Weile gepflegt habe, weil er ALS hatte, die amyotrophe Lateralsklerose, wurde sportlicher Mann, ein Mensch, der jeden Tag 12 Kilometer gejoggt ist, der auf einmal seine Beine nicht mehr bewegen konnte, seine Arme nicht mehr bewegen konnte. Das ist eher so dieses Psychische, dass mein Bruder war jemand, der in der Zeit sehr unterstützt hat, mir sehr geholfen oder wir uns gegenseitig sehr geholfen haben. meinen Vater aufzubauen, zu unterstützen, zu kochen, für ihn zu sorgen und so. Plus eine Schwester meines Vaters, die jetzt nach Köln gezogen ist mit fast 90. Die hat den Schritt noch mal gewagt, die jetzt quasi in unserer großen Familie mit dabei ist. Die sind jetzt alle gerade im Kino in einer Premiere, wo ich gesagt habe, Leute, ich würde sehr gerne mit euch, aber ich möchte gerne zu das. Von daher müsst ihr ohne mich auskommen. Ich habe gerade ein Bild bekommen, die sehen alle so schick aus. Guck mal, Käthe, das ist halt meine Tante, die sich damals auch mit eingesetzt und mitgekümmert hat. Das ist so der letzte, sie sagte, wir sind so der letzte Kern der Familie. Das ist halt schon wirklich auch so.
Aber auch schön, wenn sich die Familie da so unterstützt. Wir haben noch eine schöne Überraschung für dich am Schluss. Von einem Freund eine kleine Grußbotschaft. Hier kommt sie.
Hi Claudi, ein lieber Gruß von Sabine und mir. Und was für eine Gelegenheit, mal in aller Öffentlichkeit aus dem Nähkästchen zu plaudern. New York zum Beispiel letztes Jahr, weißt du noch? Du warst sowas von high. Ich meine, wir waren alle sowas von high. 340 Meter high, um genau zu sein, auf dem höchsten Gebäude Manhattans. Hier ist das Beweisfoto. Wir alle zusammen auf der verglasten Außenplattform. Wir wollten gar nicht mehr runter, trotz Höhenangst. So viel Spaß hatten wir. Eines der vielen Highlights unserer wunderbaren Freundschaft, die, um es mal in deiner Sprache zu sagen, ein stabiles Langzeithoch ist. Also genau das, was sich gerade alle wünschen. Auf bald.
Süß. Ach, das ist ja total süß. Wir haben nämlich vorgestern noch telefoniert, weil wir schon wieder eine Reise planen, Paris und sonst was.
Bestseller Autor Frank Schätzing. Und ihr seid echt so, scheint es, ne?
Wir haben ganz viele Partys schon zusammen. Letztes Jahr in New York für 10 Tage bei 35 Grad auf dem Hudson. Dachten wir, wir schmilzen. Ganz süß. Er und seine Frau sind auch wirklich Schätze, ganz tolle Menschen.
Schätzing ist ein Schatz.
Schätzing ist ein Oberschatz.
Wie schön, wenn man das sagen kann und solche Freunde hat. Ne? Und da wahrscheinlich, ich meine, er ist Bestseller-Autor. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Über meinen Lebensgefährten, der ihn schon länger kennt und auch Bücher von ihm schon verfilmt hat oder verfilmen wird oder verfilmen möchte. Oder ganz viel eben auch mit dieser Szene zu tun hat. Und ich kannte ihn natürlich als Autor.
Klar, wer hat es nicht gelesen, ne? Dein Mann, Filmproduzent, müssen wir nächstes Mal noch drüber sprechen, weil ihr bestimmt wahnsinnig viele Filme guckt und du auch noch ein paar Tipps hast für uns. Dankeschön und danke auch, dass du uns Mut und Hoffnung gemacht hast, dass das Wetter nächste Woche hier im Norden schön wird, liebe Claudia.
Sehr gerne.
Wir nehmen dich natürlich sehr ernst. Und morgen kommt Anna Kraft, sie ist Sportjournalistin mit MS, hat natürlich auch viel zu erzählen. Freuen wir uns sehr darauf, wenn sie kommt und auch natürlich, wenn sie wieder zuschalten. 18:45 hier bei das. Nur wenn Deutschland spielt, sind sie entschuldigt.
Ja, okay.
Aber gestern tapfer, immerhin 250.000. Die hier im Norden geguckt haben. Und der tolle Konstantin Schreiber.